Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, im Südtirol, auch dort haben wir viele Fans und in allen anderen Ländern, in denen Sie uns jetzt zuschauen, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von existenzieller, lebensbejahender Zuversicht beseelt, seit über 90 Jahren manövriert die Weltwoche durch den immer wieder gelegentlich hochtosenden und auch explodierenden Wahnsinn der Zeit. Sie hält die Stellung Fels in der Brandung, Hauptquartier des gesunden Menschenverstandes, hoffentlich, und auch der Meinungsvielfalt, denn man bilde sich nie ein, man habe die Wahrheit gepachtet. Das ist die ganz große Seuche unserer Zeit, meine Damen und Herren. Diese Wahrheitsanmaßung, dieses Inquisitorengehabe, dieser Wokismus, der sich da übersteigert und verabsolutiert. Und es ist ja nichts Neues. Diese geistige Modeerscheinung, diese Tendenz, sie steckt ganz tief im Menschen drin. Der Mensch bildet sich eben immer etwas ein, was er nicht ist, und er klammert sich an seine Irrtümer, als handle es sich dabei um unumstößliche, ewige Wahrheiten. Aber es gibt im Grunde nur eine ewige Wahrheit. Und vielleicht ist auch nicht einmal das eine ewige Wahrheit. Es gibt immer noch eine andere Sicht. Und es gibt meistens mehrere Perspektiven, eine Sache anzuschauen. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben bei der Weltwoche, dass man den Mainstream, dass man das für allgemein für Wahrgehaltene immer wieder hinterfragt, um eben dieser Verblendung, dieser Überheblichkeit, die damit einhergeht, entgegenzuwirken. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie uns in wachsender Zahl dabei begleiten, unterstützen, auch kritisieren, schauen, dass wir da nicht selber in die Gefilde des Irrtums abdriften. Also seien Sie versichert, jede Sendung, die ich hier natürlich auch mir abtrotze am Morgen früh und versuche, mein Bestes zu geben, das ist immer auch mit größter Dankbarkeit für unsere Zuschauer verbunden, auch und gerade heute am 6. Juni 2025. Der 6. Juni, natürlich ein ganz geschichtsträchtiges Datum in der Weltgeschichte, vor allem in der europäischen Geschichte. 6. Juni 1945, bis auf den Tag genau, exakt vor 80 Jahren, Tag der Invasion, D-Day, die größte je zusammengezogene Kriegsflotte, setzte sich in Bewegung über den Ärmelkanal, Anlandung in der Normandie, dort die letzten zusammengeworfenen Bastionen der hitlerschen Armeen. Das Verbrecherregime in Berlin hat sich eingebunkert und es kommt da jetzt zum Showdown, zum Endkampf, und eine gewaltige Streitkraft setzt sich da im Westen in Bewegung. Die Engländer haben ausgehalten, Churchill durchgehalten, sie haben die Amerikaner letztlich natürlich dann auch über die Pazifik-Situation, Pearl Harbor, wir haben gestern darüber gesprochen, auch Pearl Harbor, der Angriff auf die Amerikaner durch die Japaner, ist ja jetzt wieder aufgetaucht, ganz aktuell im Zusammenhang mit den Eskalationen, brandgefährlichen Eskalationen in der Ukraine durch den Drohnenangriff auf die strategische Atomluftwaffe Russlands. Ich komme darauf noch zu sprechen. Also da ballt sich, da braut sich, da verdichtet sich wahnsinnig viel in diesem Datum des 6. Juni, in diesem D-Day. Und man muss hier, und das habe ich in der Schweizer Ausgabe schon getan, aber ich möchte das auch gerade im internationalen Programm unterstreichen, da müssen wir und gerade auch die Nachgeborenen, das war eine Geschichte, die meine Großeltern, meine Eltern natürlich uns erzählt haben, den Kindern, das war noch sehr präsent damals, die haben das erlebt, nicht als aktive Teilnehmer, aber als Zeitzeugen, als zum Teil auch Betroffene. Teile meiner Familie sind ja dann geflohen aus Deutschland, Auslandschweizer, die in die Schweiz zurückgekommen sind. Und eben damit verbunden immer auch die Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern. Sie haben gesagt, die Amerikaner, das waren die Befreier. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die Amerikaner ihre Kinder, ihre Söhne da in den europäischen Wahnsinn hineingeschickt haben. Omaha Beach, das sind ja die, mussten die GIs da mit ihren Landungsbooten in die Maschinengewehrsalven der deutschen Truppen hinein durchs Wasser mussten sie sich dem aussetzen. Das ist ja auch filmisch dann verschiedentlich eingefangen wurden sehr realistisch von Steven Spielberg in Saving Private Ryan 1998, ein großartiger Film mit Starbesetzung. Und das muss man den Amerikanern einfach immer wieder gegen alle auch berechtigte Kritik selbstverständlich zugute halten. Ich meine, sie haben damals ihre eigenen Kinder auch aufgeopfert, um die Europäer von ihrem Wahnsinn zu befreien. Das war ein europäischer Wahnsinn. Diese Kriege sind aus Europa herausgewachsen. Der Zweite Weltkrieg aus dem Ersten Weltkrieg, der unglückselig beendet wurde mit dem Versailler Vertrag, diesem Schandvertrag, man muss es so sagen, der da gemacht wurde und natürlich auch irgendwo die Grundlage gelegt hat für die Radikalisierung dann Deutschlands in den Folgejahrzehnten mit all den verheerenden Konsequenzen. Und im Osten etwas Hochambivalentes, die Sowjetunion, die auch ihren Anteil hatte an der ganzen Radikalisierung Europas, aber, und auch da in der Finsternis gibt es eben Licht, die Armeen des roten Zaren Stalin, über den wir jetzt nicht sprechen müssen und über seine finstere Bilanz, aber auch diesem Mann ist letztlich und den Russen zugute zu halten, dass sie unter gewaltigen Opfern, 26 Millionen toten Sowjetmenschen, geholfen haben und einen riesigen Beitrag geleistet haben, das Rückgrat zu brechen den hitlerschen Divisionen und der Wehrmacht, die ja gewütet hat im Osten, dass es Gott erbarmt. Darüber hat noch mein Großvater erzählt, der ja mit der Familie in Königsberg gelebt hat. Also Sie sehen, da schwingen auch persönliche Erfahrungen mit. Und wir heutigen, ja, die wir leben in einer doch jetzt relativ sorglosen Zeit, eigentlich über eine weite Strecke unserer Biografien, wir müssen einfach Danke sagen, was damals auch geleistet wurde. Und man hüte sich vor moralischer Überheblichkeit auch im Rückblick. Wir wissen nicht, was wir in diesen Zeiten damals gemacht hätten. Das ja zum Einstieg jetzt ungeplant etwas spontan zum 6. Juni, aber eigentlich muss ich ja starten mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige und das möchte ich auch gleich tun, zu einem wichtigen Thema übrigens. Die Kernenergie erlebt weltweit gerade eine Renaissance. Moderne Kernkraftwerke SMRs sind kleiner, sicherer, günstiger, leistungsstärker und sauberer als die Vorgängergenerationen. Neue Technologien und die Kernfusion machen diese Fortschritte möglich. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach der neuen, sauberen und zuverlässigen Kernenergie immer lauter, um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten. Und Sie werden diese Debatte, natürlich haben Sie sie schon, in Europa ebenfalls bekommen. Am Freitag, dem 27. Juni, Freitag, 27. Juni 2025, findet im Hotel der Dolder Grand Zürich der Arnova Nuclear Energy Summit statt, eine ganztägige Investitionskonferenz. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zu den wichtigsten Themen. Die Konferenz soll den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis der globalen Renaissance der Kernenergie und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Viele der Referenten präsentieren ihre Ideen und Erkenntnisse zum ersten Mal in der Schweiz und in Europa. Zum Beispiel Jake DeWitt von Oklo Inc., einem Unternehmen aus den USA für fortschrittliche Nukleartechnologie, das revolutionäre kleine und modulare Reaktoren entwickelt. Oder Brian M. Smith, der Leiter der Reaktorentwicklung beim US National Laboratory in Idaho. Aus der Schweiz sind SVP-Nationalrat und Energiespezialist Christian Imark sowie René Sarafian, stellvertretender Werksleiter des Kernkraftwerks Gösgen-Däniken dabei. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredakteur und Verleger der Weltwoche. Melden Sie sich an, arnova.com, arnova.com/nuclear2025. Am besten abonnieren Sie gleich die Weltwoche, da haben Sie immer die schönen Anzeigen vor sich. Ein wichtiger Anlass und ich glaube, gerade für auch ein deutsches, deutschsprachiges Publikum, da ist ja dieses Thema noch viel tabubehafteter, aber da geht es um die Energiezukunft, auch um die bezahlbare Energie und, man könnte auch sagen, in ökologischer Hinsicht, eine relativ umweltfreundliche Energie. Darüber sprechen wir, das ist das große Thema. Bevor ich einsteige in die unmittelbare Aktualität, muss ich hier ein Ärgernis ansprechen. Ich habe gestern Abend mit etwas Verspätung einen Artikel gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung und dieser Artikel drückt für mich aus die ganze Raserei des Medienmainstreams. Da schleudern sie jetzt aus der Kurve heraus. Also das ist schon unglaublich, was mittlerweile auch in der seriösen Publizistik an Hass, an unglaublicher auch Brutalisierung stattgefunden hat. Und das läuft einfach so durch, weil das Teil des Mainstreams ist. Und der Mainstream hat sich ja darauf geeinigt, dass der Krieg in der Ukraine der einzige und alleinige Ausfluss aus dem kranken Hirn dieses Potentaten und Diktators und Schwerverbrechers und neuen Hitlers Putin ist. Und in dieser ganzen Dämonisierung, und darum halte ich dagegen, nicht um Putin zu verherrlichen oder zu verklären, um Himmels Willen, wir sind ja schon unsere Bundesräte zu autokratisch in Bern als freiheitsliebende Schweizer, aber ich warne oder ich möchte warnen vor dieser Dämonisierung, weil diese Dämonisierung führt zu einer Verblödung, meine Damen und Herren. Sie führt zu einer strategischen Verblödung und vor allem führt sie zu einer falschen Politik. Man fängt dann an, aus diesen Verteufelungen falsche Schlüsse zu ziehen und anstatt eben einen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu lösen, weil der andere eben kein Teufel ist, sondern ein Mensch und mit Menschen muss man verhandeln und muss man diplomatisch Konflikte beilegen, steigert man sich dann so in eine Kreuzzugsmentalität hinein und ermächtigt sich dann auch für alle möglichen Ungeheuerlichkeiten, um das Wort Schweinereien zu vermeiden. Ich meine, schauen Sie an, was der ukrainische Präsident Zelensky macht. Bei allem Verständnis für seine schwierige Lage, natürlich ist auch wieder einfach, hier aus meinem Büro ein paar Diagnosen abzugeben, aber ich halte das für hochgradig unverantwortlich. Dieser Mann ist doch dabei, einen dritten Weltkrieg zu provozieren. Und wir ertappen uns beim Gedanken, dass man innerlich irgendwie dankbar ist, dass die russische Staatsführung irgendwie überlegt und rational als überlegter erscheint als viele auf der westlichen Seite. Ich weiß, das darf man gar nicht sagen. Das ist verboten, so etwas zu bringen, weil sie in der EU ja mittlerweile in den Sanktionspaketen auch schon anfangen, Journalisten zu sanktionieren, wie den Thomas Röper beispielsweise. Die werden auf Sanktionslisten gestellt, auch andere. Ich meine, wo sind wir denn eigentlich in Europa angelangt, wenn Gedanken, Meinungsäußerungen unter Strafe gestellt werden? Ich meine, das Einzige, was man an Meinungsäußerungen unter Strafe stellen muss, sind Verleumdungen und kreditschädigende Unterstellungen mit dem Ziel, zum Beispiel Publikationen oder Unternehmen im Wettbewerb zu schädigen durch falsche Vorwürfe oder eben Unterstellungen. Das muss man strafrechtlich ahnden, das ist auch in Ordnung, aber was da läuft, ist ein Kampf, ist eine Inquisition gegen die freie Meinungsäußerung. Und das ist eine Folge dieser ganzen aufgepeitschten, aufgeheizten Dämonisierungsatmosphäre. Und der Artikel in der NZZ bringt das zum Ausdruck, natürlich in einer gepflegten, soignierten, salonfähigen Sprache. Und es ist formuliert vom Auslandschef Andreas Rüsch. Also mir hat es fast ein bisschen die Schuhe ausgezogen, als ich das gestern Abend noch gelesen habe. Unter dem Titel «Mord, Sabotage, Drohnenangriffe, aufsehenerregend Aktionen des ukrainischen Geheimdienstes verraten viel über seine Vorgehensweise in Russland». Also fasziniert berichtet hier dieser Chronist, dieser Publizist über die aufsehenerregenden Aktionen. Und am Schluss des Textes beim Fazit steht dann: «Raffiniert ist ferner das Zusammenspiel». Also da ist einer begeistert von diesem von diesem ukrainischen Geheimdienst und dessen Vorgehensweise in Russland. Was wird jetzt da so belobigt und so wunderschön bengalisch beschrieben? Attentat auf den Ideologen Dugin. Ein halbes Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine am 20. August 2022 explodierte auf einer Moskauer Hauptstraße ein Auto und ging in Flammen auf. Am Steuer saß Daria Dugina, die Tochter des prominenten Ultranationalisten Alexander Dugin. Und eben der ukrainische Geheimdienst habe die Verantwortung dann übernommen. Und da schreibt die NZZ, schreibt der Auslandschef: «Dugin zählt zu den wichtigsten Ideologen der russischen Großmachtpolitik und war ein plausibles Ziel.» Also erstens ist die Tochter, die 29-jährige Tochter, bei diesem Bombenattentat umgebracht worden. Ja gut, das kann halt passieren, wenn so ein Geheimdienst mal angreift. Aber der Dugin da, dieser Schriftsteller, dieser Grossnationalist, der war also ein plausibles Ziel. Ja, merken Sie etwas, meine Damen und Herren? Also hier wird der politische Mord an einem Schriftsteller, dessen Meinung einem ja nicht passen muss, der wird hier gerechtfertigt. Zweifellos, ein plausibles Ziel. Also, ich finde das unglaublich, aber schreiben Sie mir, vielleicht bin ich da sozusagen auf einem moralisierenden, ohne es zu wollen, moralisierenden Irrweg. Aber so etwas ist doch ungeheuerlich und es geht dann gleich weiter. Ermordung eines Kriegshetzers, ah, ist der gleich der Nächste? Nein, Kriegshetzer ist klar, die muss man ja ermorden. Das sind raffinierte, aufsehenerregende Aktionen da des Geheimdienstes. Eine vergleichbare Aktion war die Tötung des russischen Militärbloggers Maxim Formin, bekannt unter dem Pseudonym Vladan Tatarski, 2. April 2023. Tatarski war ein einflussreicher Propagandist, der über seinen populären Telegram-Kanal den Krieg verherrlichte und zu schonungsloser Brutalität gegen die Ukraine aufrief. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn er es täte, ist das jetzt also für den Auslandschef der NZZ eine legitime Grundlage, um den dann, wie sie es gemacht haben, mit einer Bombe, die in einer kleinen Statue versteckt war, in die Luft zu sprengen, mit vielen noch Verletzten, die auch dabei waren. Also Journalisten und Schriftsteller dürfen umgebracht werden, wenn sie in einem Krieg für eine Kriegspartei Stellung beziehen. Das ist ja unglaublich. Also dieser Schriftsteller und dieser Publizist da, der zu schonungsloser Brutalität aufrief, ja, der ist ja gleichsam selber schuld, wenn er das macht. Das erinnert an also fürchterlichste Aussagen. Ich meine, das ist ja wie, wenn man sagt, ja gut, die vergewaltigte Frau muss sich ja nicht wundern, sie sah gut aus und hat dann auch noch schöne Kleider getragen, ist ja selber schuld. Ich meine, was kommt denn da zum Ausdruck? Die Rechtfertigung politischer Morde an Schriftstellern und Publizisten. Das wird hier mittlerweile im Medienmainstream, ja, geradezu bejubelt, als aufsehenerregend, als raffiniert, als plausibel gerechtfertigt. Also meine Damen und Herren, schreiben Sie mir, was Sie von solchen Aussagen halten. Bitte halten Sie auch dagegen. Ich meine, man muss mir auch widersprechen, aber mich hat das jetzt also richtig gehend aufgewühlt, als ich das gestern Abend noch gelesen habe. Sie verstehen das. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen hier und anhand von Leserbriefen. Vielen herzlichen Dank. Also das ist ja unglaublich, was wir da für Leser haben. Ich habe sehr viele Zuschriften erhalten zu Pearl Harbor zum Beispiel, mit Hinweisen, ob die Amerikaner das absichtlich zugelassen hätten, den Angriff damals am 7. Dezember 1941. Er hat mir ein Tillmann geschrieben. Vielen herzlichen Dank. Und dann ganz großartig Uwe. Uwe, ein Nachtrag, der erinnert an Doppeldenk aus dem Roman von George Orwell 1984. Doppeldenk, die Fähigkeit der Menschen einer Gesellschaft, zwei sich gegenseitig ausschließende Aspekte trotzdem als wahr zu empfinden und zu bewerten. Also wenn Sie in Ihrem Hirn zwei Gedanken haben, die sich wechselseitig ausschließen und beide für wahr halten, dann ist das Doppeldenk im Orwellschen Sinne. Und für Orwell war das gewissermaßen ein Indikator für eine ideologisch totalitäre abgeschlossene Gesellschaftssituation, wie es in seinem Roman 1984 schildert. Und der Uwe bringt jetzt zwei Beispiele. Aus Deutschland, Journalist nach Millionen von Bürgern Deutschlands, sei dieses Phänomen zu beobachten. Erstens, einerseits wird die russische Armee als unfähig und ihr Kampf als äußerst verlustreich beschrieben. Andererseits traut man ihr zu, ganz Europa zu erobern zu können und es zu wollen. Also beides schließt sich aus. Zum einen sind sie unfähig, aber auf der anderen Seite müssen wir Angst haben, dass sie die ganze Welt und vor allem Europa erobern. Zweitens, noch deutlicher wird das Phänomen am folgenden Beispiel. Einerseits wird Russlands Präsident Putin als skrupelloser Killer und also ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel der nach Milosevic, Hussein und Gaddafi als neuer Hitler bezeichnet. Andererseits ist man überzeugt, dass dieser gefährlichste Mensch der Welt, der das größte Atomwaffenarsenal dieses Planeten als Waffe besitzt, es niemals einsetzen wird. Das würde er sich nie trauen. Dazu ist er nicht imstande. Doppeldenk, ein eigentlich unmöglicher kognitiver Spagat, der aber offensichtlich sehr vielen Menschen gelingt. Sehr gefährlich, finde ich, mit freundlichen Grüßen, Uwe. Ganz herzlichen Dank für das. Und Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Das ist der Punkt. Ich meine, auf der einen Seite ist er der Gefährlichste, aber nein, die Atomraketen, das wird er nie einsetzen. Wer das sagt, betreibt russische Propaganda. Das ist Doppeldenk in Reinkultur. Und ich habe noch einen Brief bekommen, auch interessant, da wird darauf hingewiesen, dass die Attacke, der Drohnenangriff jetzt, der von westlichen Geheimdiensten unterstützt wurde in Russland, diese Aktion sei ein Beleg, dass bestimmte NATO-Kräfte inzwischen zu fast allem bereit sind, die geopolitische Katastrophe abzuwenden, die ihnen auf dem Schlachtfeld gegen Russland droht. Also der sich jetzt militärisch geschlagen sehende NATO-Westen setzt alles daran, mit solchen Aktionen, selbst gegen die nukleare Abschreckungsinfrastruktur Russlands, setzt alles daran, um eben diese Niederlage abzuwenden. Diese geopolitische Katastrophe finde ich auch eine ganz tolle Beobachtung. Was sind die großen Nachrichten, was sind die Aktualitäten? Ja, Bundeskanzler Merz jetzt in Washington bei den Vereinigten Staaten. Es kam da zu einem freundlichen Austausch und einmal mehr sehen sich da die Grossalarmisten widerlegt. Sie haben ja gesagt, Trump werde Europa im Stich lassen und das deutsch-amerikanische Verhältnis sei zerrüttet. Ich habe ja da immer eine andere Sichtweise gebracht. Ich habe gesagt, nein, die Amerikaner, die wollen sich nicht aus Europa verabschieden. Und auch nicht aus Deutschland, sondern die Amerikaner sehen ja auch, dass ihre Weltmachtstellung damit zusammenhängt, dass sie in Europa Präsenz markieren. Gerade die NATO-Osterweiterung, die von den Amerikanern vorangetrieben wurde, ist der Ausdruck der Tatsache, dass man eben in Europa einen ganz wichtigen geopolitischen Einfluss ausüben möchte. Darum hat man ja die Russen versucht zurückzudrängen und jetzt merken sie, dass die Russen sich das nicht gefallen lassen und jetzt muss man aus dieser Situation herauskommen. Und da haben die Amerikaner eben nicht die gleichen Interessen wie beispielsweise die Deutschen. Die Deutschen haben ein nationales Interesse daran, Frieden zu schließen mit Russland, russische Rohstoffe zu beziehen und deutsches Know-how nach Russland zu bringen. Die Amerikaner wiederum haben kein Interesse an guten deutsch-russischen Verbindungen. Darum hat Trump jetzt auch noch einmal bekräftigt, dass er immer gegen diese Pipelines war, die Nord Stream Pipelines. Also auch Donald Trump bei all seinen lobenswerten Bemühungen, den Ukraine-Krieg zu beenden, er ist auch nicht jetzt in jeder Hinsicht quasi der authentische Vertreter europäischer Interessen. Also diesen Eindruck möchte ich hier nicht erweckt haben. Sie sehen sehr schön jetzt auch an dieser Begegnung, wo eben unterschiedliche Interessen da sind. Wobei Friedrich Merz natürlich auch nicht der ist, der diese geopolitischen Interessen Deutschland, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, vertreten würde. Er ist ja eigentlich noch ein altmodischer Transatlantiker, der irgendwo geistig im Kalten Krieg stecken geblieben ist und jetzt aber natürlich auch unter amerikanischem Einfluss zum Glück nicht all das wahrmachen kann, was er im Wahlkampf angedeutet hat. Also ich hoffe nicht, ich glaube auch nicht, dass er jetzt diese Taurus-Mittelstreckenraketen schicken wird. Das wäre verheerend und könnte eine weitere ganz gefährliche Eskalation des Kriegs heraufbeschwören. Ich habe ja gestern in sehr, glaube ich, düsteren Worten darauf hingewiesen, für wie gefährlich ich die aktuelle Situation halte. Also man hat da einen freundschaftlichen Austausch gepflegt. Friedrich Merz ist zwar nicht so wahnsinnig intensiv zu Wort gekommen und hat aber ein cleveres Geschenk mitgebracht, damit der Geburtsurkunde von Trumps Großvater, der ja Deutscher war. Also hier spielen vielleicht auch geistes- und wahlverwandtschaftliche und verwandtschaftliche sozusagen nationale Luftlinien aus der Vergangenheit noch eine gewisse Rolle, die es zu berücksichtigen gilt. Weitere Nachrichten interessanter Art. Ja, die Big Beautiful Bill von Donald Trump, die wird massiv kritisiert in den Medien, auch von dem ehemaligen Mitstreiter Donald Trumps, Elon Musk. Und ich kann die Aufregung so nicht ganz nachvollziehen. Natürlich steigt die Schuldenlast und das ist auch etwas Gefährliches. Aber Trump, was macht er? Er reduziert die Steuern, kürzt gewisse Sozialprogramme und lässt da das Defizit hochschnellen. Das ist im Grunde die Politik, wie sie schon Ronald Reagan in den 80er Jahren betrieben hat, übrigens mit großem Erfolg. Das hat dann dazu geführt, dass die Staatseinnahmen wieder gestiegen sind, weil einfach die Wirtschaft so gewaltig gewachsen ist. Aber eben die Medien sind natürlich etatistisch geprägt, staatsgläubig. und die flippen aus. Wenn jetzt ein Politiker kommt und sagt, wir müssen dem Staat Geld entziehen, dann kommen natürlich die Verteidigungslegionen der Publizistik, um da die Ansprüche des Staates zu verteidigen. Und da bin ich ja etwas auf der Seite natürlich eher etwas der Reagans und eben der Trumps, wenn sie die Steuerbelastung herunterfahren, damit natürlich auch kurzfristig eine höhere Verschuldung riskieren. Wobei, klar, eine ganz brutale Verschuldung ist auf Dauer auch nicht auszuhalten. Dann die Schlammschlacht zwischen Elon Musk und Donald Trump. Da ist jetzt also die Milch ganz schnell sauer geworden. Musk ist ein großer Gegner dieses Steuerpakets, dieser Big Beautiful Bill, die er als abscheulich und widerlich bezeichnet. Donald Trump kontert und sagt, ja, Elon Musk war eigentlich für dieses Budget bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Subventionen für Elektrofahrzeuge gestrichen habe. Und das stimmt, also diese ganze grüne Subventionspolitik, die wird da ganz massiv gekappt, was ja nicht im geschäftlichen Interesse von Elon Musk ist. Der hat jetzt ganz vehement zurückgeschlagen und den Donald Trump auch im Zusammenhang des Epstein-Skandals als Teil da dieses Sexnetzwerks genannt. Allerdings muss man sagen, das ist nicht ganz neu. Man wusste immer, dass dieser Jeffrey Epstein, der ja in höchsten Kreisen verkehrte, auch den Donald Trump kannte. Aber hier glaubt jetzt also Elon Musk, die ganz große Atombombe gegen den Präsidenten gezündet zu haben. Er, und das wirkt jetzt eher etwas verzweifelt, stellt sogar in Aussicht, eine eigene Partei da gründen zu wollen. Wir werden sehen, wir sind gespannt, da also die einstige, fast brüderliche, freundschaftliche Verbindung artet in einen brüderlichen Zwist aus, der damit entsprechend großer Vehemenz ausgefochten wird. Russischer Botschafter in London, Kiew sollte keinen Weltkrieg provozieren und Trump schließt hartes Vorgehen gegen Moskau und Kiew nicht aus. Ist herausgekommen auch durch die New York Times, dass der US-Präsident also gar nicht das Heu auf der gleichen Bühne hat mit Präsident Zelensky, hält ihn für sehr gefährlich, hat jetzt aber auch Putin und Zelensky als spielende Kinder bezeichnet, diesen Krieg. Das sei sozusagen wie wenn zwei Kinder sich da um Spielzeuge zanken. Das hat er im Rahmen des Besuchs von Friedrich Merz fallen lassen. Es gab ja in der Zwischenzeit auch ein Telefon zwischen Putin und Trump, wo Trump erklärt hat, dass er einen schweren Vergeltungsschlag machen müsse. Trump habe ihm abgeraten, aber das klingt jetzt nicht so, als habe er überhaupt kein Verständnis dafür. Und Trump soll ja auch noch gesagt haben, dass er selber gar nicht informiert gewesen sei über diesen, vermutlich noch von seinem Vorgänger Biden aufgegleisten Terrorangriff auf die strategische nukleare Luftwaffe der Russen. Und da gibt's jetzt verschiedene Spekulationen über das, was genau gesagt wurde. Aber die gute Nachricht besteht ja darin, und das ist eben auch in meinen Augen das Verdienst des amerikanischen Präsidenten, dass er überhaupt wieder mit Russland, mit dem russischen Präsidenten redet. Merz hat im Rahmen des Treffens Trump auch als Schlüsselfigur der Friedenssicherung bezeichnet. Und der ehemalige nationale Sicherheitspräsident von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, glaubt, dass der amerikanische Deep State hinter den ukrainischen Angriffen auf russische Militärflugplätze stecken könnte. Das ist auch noch eine interessante Facette. Dann habe ich in russischen Quellen gelesen, dass kein Bewohner des Dorfes Ruskoje Borochnoje die ukrainische Besatzung überlebt habe. Ich kann das nicht verifizieren, ob das stimmt, aber ich sage, im Krieg ist alles Propaganda. Auch die ukrainische Seite betreibt Propaganda, die russische Seite auch. Aber solche Nachrichten und eben auch solche russischen Einschätzungen, die hören Sie bei uns nie. Und für mich ist das wichtig, einfach in der ganzen Ausgewogenheit und der Möglichkeit, dass es eben da noch andere Sichtweisen gibt, mit aller Vorsicht zu genießen. Ich sage, im Krieg weiß man ganz wenig, was passiert, aber ich bin überzeugt, dass auf beiden Seiten Gräueltaten und Kriegsverbrechen stattfinden. Das haben mir auch Exponenten des Internationalen Roten Kreuzes bestätigt. Die litauische Verteidigungsministerin lobt den ukrainischen Drohnenangriff. Das sei eine gute Nachricht zum Geburtstag. Und es soll einen vereinfachten EU-Beitritt für die Ukraine geben und eine Abschaffung des Vetorechts. Das ist interessant, darüber hat der European Conservative berichtet, dass da also in der EU der Versuch unternommen wird, die Beitrittshürden für die Ukraine zu senken. Dagegen natürlich wehrt sich Viktor Orban, der gesagt hat, die EU kann das wirtschaftlich gar nicht verkraften. Zwischen Musk und Trump fliegen die Fetzen, darüber haben wir schon gesprochen. Tesla Kurssturz, Epstein-Skandal, all diese Dinge, darüber wurde gesprochen. Friedrich Merz noch verbat sich bei einem Interview auf Fox News jegliche Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten punkto AfD und Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik. Da musste ich schmunzeln. Ich meine, gerade die Deutschen und Friedrich Merz nicht zuletzt hat sich auch immer wieder als Schulmeister der Welt aufgespielt und die letzte Außenministerin Baerbock hat nun also wirklich der ganzen Welt die Leviten gelesen. Aber wehe, jemand mischt sich da in innerdeutsche Angelegenheiten ein. Also der Lehrer Lempel erhebt da wieder einmal seinen Zeigefinger. Positive Würdigung des Auftritts von Friedrich Merz. An diesem Freitag vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren, der große deutsche Schriftsteller, der dann auch in der Schweiz gelebt hat und wirklich ganz großartige Bücher geschrieben hat. Trump will Russland und die Ukraine noch eine Weile kämpfen lassen und eben Elon Musk fordert mittlerweile die Amtsenthebung seines früheren Idols, will man vielleicht schon fast sagen, und mit etwas Bitterkeit vermerkt Elon Musk auch, ohne mich wäre Trump gar nicht gewählt worden. Also das ist auch der Kampf der ganz großen Egos. Meine Damen und Herren, die Sendung etwas länger geworden als üblich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Übers Wochenende haben Sie ein bisschen mehr Zeit, die Sendung zu schauen. Es gibt viele interessante News. Das war's. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.